Deutschlandfunk. Der Tag.
This is New Day with Allison Camerata and John Berman.
Wer es schon einmal erlebt hat, der wird es vielleicht bestätigen können. An einem Tag wie heute geht die Post ab in der amerikanischen Öffentlichkeit. Nach dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne überbieten sich die Sender und die Zeitungen mit Nachrichten und mit Einschätzungen über die wachsende Kriegsgefahr am Golf, über den geplanten Vergeltungsschlag der USA, den Donald Trump dann doch abbrechen ließ.
Major developments. Breaking overnight, the planes were in the air. The New York Times reports that overnight, President Trump ordered, then abruptly called off military strikes against Iran.
Mittendrin ist für uns Philipp May, der seit ein paar Tagen unseren Korrespondenten in Washington vertritt. Wir sprechen gleich darüber, wie die Falken und wie die Tauben ihre Argumente vorbringen. Hier bei uns hat sich Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik schon festgelegt. Er rechnet fest mit einer militärischen Auseinandersetzung.
Die Zeiten zeigen auf Krieg. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dann ein neuer Zwischenfall das Ganze dann zum Explodieren bringt.
Wir schauen außerdem auf den Personalpoker um die Spitzenjobs bei der Europäischen Union. Alles noch offen, alles noch möglich nach dem ersten Sondergipfel. Unser Korrespondent Peter Kapern legt sich jetzt fest, das Parlament hat den Machtkampf mit dem Europäischen Rat schon verloren. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Was wird Donald Trump jetzt tun? Das wollen jetzt alle wissen. Wie reagiert der US-Präsident darauf, dass die iranischen Revolutionsgarden eine Aufklärungsdrohne der Amerikaner abgeschossen haben? Die New York Times will herausgefunden haben, dass US-Kriegsschiffe schon in Stellung gebracht waren, dass Kampfflugzeuge schon in der Luft waren, als Trump einen Vergeltungsschlag gegen iranische Radar- und Raketenstellung in letzter Sekunde quasi gestoppt hat. Wie wird also die Antwort von Donald Trump an den Iran lauten? Dazu auf Fragen der Kolleginnen und Kollegen im Oval Office in Washington bisher nur so viel. Sie werden es erleben.
You'll find out. You'll find out. You'll find out.
Mehr also für den Moment nicht von Donald Trump. Seit ein paar Tagen erst ist Philipp May für uns in Washington. Hi Philipp, grüß dich.
Tja, hi. Na?
Also ich stelle mir jetzt jedenfalls gerade vor, auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, du hast im Moment alle Hände voll zu tun, oder?
Allerdings zieht ganz schön an, also viel Zeit zum Entspannen oder zum Stadtkennenlernen bleibt nicht, aber dafür bin ich auch nicht hier. Ich bin ja hier dazu, um zu berichten, also alles gut.
Muss ich mir das so vorstellen, das, was da gerade am Golf passiert, diese Konfrontation, diese Eskalation, das verdrängt gerade alles andere, was in den Medien sonst noch so läuft. Alle Kanäle voll.
Alle Kanäle voll und die ganzen schönen Themen, die ich mir ja eigentlich zurechtgelegt habe, die ich recherchieren wollte, du kennst das, wenn man mal eine Korrespondentenvertretung ist, dann hat man viele Pläne. Alles natürlich on hold jetzt, Iran, 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 es gibt nichts anderes. Ich habe mir das aber schon am Montag gedacht, als ich das abzeichnete mit den Spannungen, kurz bevor ich in den Flieger gestiegen bin, dass mich dieses Thema Iran und das Säbelrasseln hier ziemlich absorbieren wird. Und es ist tatsächlich so, dass ich vor allen Dingen in den Cable News Networks, CNN, Fox News und Co. alles eben um diesen Drohnenabschuss dreht und natürlich um diese Frage. Attacke oder keine Attacke? Sogar der Vorwahlkampf der Demokraten, der hier natürlich auch ein großes Thema ist, Präsidentschaftswahl 2020, die schon ihre Schatten vorauswirft, der steht auch momentan gerade eher im Hintergrund.
In solchen Momenten muss man ja wirklich sagen, da läuft die Öffentlichkeitsmaschine sozusagen in den USA tatsächlich heiß. Was für Aspekte, was für Konfliktlinien, was für Dinge werden dort vor allem diskutiert? Worum geht's?
Naja, es sind wie so häufig diese zwei Denkschulen, die es hier in Amerika gibt. Die eine, das ist die klassische US-Außenpolitik der Stärke. Wir sind der Weltpolizist und uns holt man vor allen Dingen nicht ungestraft einfach so eine Drohne vom Himmel. Wir dürfen keine Schwäche zeigen, weil, wenn wir das durchgehen lassen, what comes next? Was ist dann der nächste Schritt? Auf der anderen Seite sind die Amerikaner aber nach Afghanistan, nach dem Irak, beides ja ziemlich frustrierende Kriege, sehr kriegsmüde. Sie haben eben keine Lust mehr auf Abenteuer und das würde ein Militärschlag eben auch sein, weil man eben nicht weiß, was für Folgen hätte das dann. Und diese beiden Denkschulen, die stehen sich jetzt gerade gegenüber und mittendrin, wie so oft, der Präsident Donald Trump.
Mittendrin heißt, er lässt noch nicht erkennen, zu welcher Kategorie er jetzt gehört oder was er für eine Strategie tatsächlich verfolgt, ob er eine hat?
Nee, beziehungsweise wir wissen eigentlich von Donald Trump, dass er eigentlich auch kriegsmüde ist. Das war ein großes Wahlkampfversprechen von ihm, dass er gesagt hat, er hört auf mit den Kriegen, er beendete, er holt die Truppen zurück. America first, wir kümmern uns nur um uns selbst. Aber eben auf der anderen Seite ist er Republikaner. Und bei den Republikanern, da sitzen eben die klassischen Falken. Und die sitzen bei ihm sogar in der Regierung, beziehungsweise bei ihm am Kabinettstisch. Zum Beispiel John Bolton unter Bush, schon treibende Kraft für den Irakkrieg als nationaler Sicherheitsberater. Oder eben Mike Pompeo, der Außenminister. Sie wollen ganz klar den Regime-Change im Iran erzwingen. Und zwar mit maximalem Druck. Und das schließt in letzter Konsequenz eben auch einen Militärschlag nicht aus.
Nun ist es ja immer so, dass aktive Politiker und ehemalige Politiker dann in die Medien gebeten werden, um ihre Meinung kundzutun, dass es Generäle gibt, die da gefragt werden und Admiräle und frühere und aktive und all das, den ganzen Tag rauf und runter. Kann man es auf die Formel bringen, im politischen Washington, die Republikaner sind die Falken, die für Härte plädieren und die Demokraten sind die Tauben, die für Zurückhaltung und Mäßigung plädieren?
Also zumindest für die Demokraten und bezogen auf den Iran stimmt das derzeit. Dazu muss man wissen, dass es ja auch die Demokraten und Obama, der demokratische Präsident, waren, die den Iran-Deal maßgeblich ausgehandelt haben. Also den Atomdeal mit dem Iran, den die Republikaner wiederum immer verdammt haben und den Trump dann auch sofort, oder nicht sofort, aber relativ schnell nach Beginn seiner Präsidentschaft, vor genau einem Jahr hatte das gemacht, hat er ihn gekündigt. Und jetzt sagen natürlich alle Demokraten, siehste, wärt ihr mal im Atomdeal geblieben und zweitens sofort zurück an den Verhandlungstisch und deeskalieren. Bei den Republikanern ist es ein bisschen komplizierter. Ich habe ja gerade schon gesprochen von John Bolton und Mike Pompeo und es gibt noch weitere. Also das ist im Prinzip die klassische republikanische Linie. Lindsey Graham, auch ein treuer Trump-verbündeter Senator aus South Carolina, der hat auch ganz klar gesagt, wir müssen da jetzt reingehen und wir müssen jetzt Vergeltung üben, zumindest einen Militärschlag eben machen, um zu zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen, weil man weiß ja nicht, was dann als nächstes kommt. Aber es gibt auch tatsächlich bei den Republikanern einige, die ticken wie Trump und die eigentlich sagen, Schluss mit den außenpolitischen Abenteuern, wir müssen uns jetzt auf uns selbst besinnen.
Nun scheint es ja so zu sein, zumindest berichtet das die New York Times, dass der Vergeltungsschlag in letzter Minute dann von Trump doch noch gestoppt wurde. Hier machen wir uns auch Gedanken, wie man das zu interpretieren hat. Ist das das typisch erratische Verhalten eines Donald Trump, das wir kennen, mal so, mal anders, hü und hot in einem Satz? Oder ist das eine taktische Botschaft, diese Interpretation gibt es ja auch, eine taktische Botschaft an den Iran zu sagen, seht mal her, wir zeigen schon mal die Folterinstrumente, wenn wir sie auch in diesem Fall noch nicht nutzen?
Erstmal, nicht nur bei euch macht ihr euch darüber Gedanken.
Habe ich mir Gedanken.
Ja. Das ist auch tatsächlich hier die 100-Millionen-Dollar-Frage. Gerade war der demokratische Senator Ted Deutsch aus Florida bei CNN und klang geradezu verzweifelt, dass er überhaupt keine Informationen habe, dass es kein Briefing gegeben habe und auch er eben genau gerne das wissen würde, ob es irgendeine Strategie dahinter gab. Aber also ich persönlich frage mich, was soll das genau für eine taktische Botschaft sein? Also ich traue mich doch nicht. Ist das eine gute taktische Botschaft? Oder das nächste Mal knallt's. Was sollte das beim Iran bewirken? Dass die dadurch jetzt irgendwie zurückziehen, kann ich mir nicht vorstellen.
Also doch ein US-Präsident, der sich Vorschläge auf den Tisch legen lässt, dem das Pentagon sagt, hör mal zu, das und das könnten wir an Vergeltungsschlägen sofort umsetzen, der das Ganze auf den Weg bringt und dann in letzter Minute einen Rückzieher macht. Warum? Mit Blick auf seine eigene Basis, von der er eben auch weiß, dass die sich nicht noch weiter engagieren wollen in weiteren Kriegen der USA in aller Welt?
Seine Basis ist ein gutes Thema. Wobei ich, ganz ehrlich, Trump soll ja mal gesagt haben, er könnte auf der Fifth Avenue in New York jemanden erschießen und seine Basis würde trotzdem zu ihm stehen. Und jetzt bin ich hier eingestiegen in die Berichterstattung mit Trumps Wahlkampfauftakt in Florida. Und nachdem ich das gesehen habe, muss ich sagen, ja, das ist wohl so. Das ist tatsächlich unglaublich, wie die hinter ihm steht. Und es gibt eben diesen harten Kern von knapp 40%. Aber die Frage ist natürlich schon, wie vertrauenserweckend ist ein Commander-in-Chief, der in einer Krisensituation mindestens genauso unberechenbar ist, von dem man nicht weiß, ob er sich sozusagen von seinen Beratern in einen Krieg schieben lässt, der im Prinzip genauso unberechenbar ist wie ein Mueller-Regime beziehungsweise die Rocketmans dieser Welt. Also das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation auch für Donald Trump.
Eine Einschätzung möchte ich mit dir noch besprechen. Die kommt von Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hier bei uns im Interview im Deutschlandfunk hat er klipp und klar gesagt, die militärische Auseinandersetzung ist am Ende unvermeidbar und nur noch eine Frage der Zeit. Lass uns nochmal den Puls messen in Washington der Kolleginnen und Kollegen und von dir dort. Gibt es diese Stimmen auch in den USA, die jetzt quasi täglich damit rechnen, dass es möglicherweise gravierend losgeht?
Ja, natürlich gibt es solche Stimmen und diese Stimmen werden logischerweise auch im Anbetracht der Ereignisse jeden Tag lauter. Das Problem, beklagen Sicherheits- und Militärexperten, ist, dass Trump mittlerweile keine militärische Expertise mehr hat in seiner Regierung. Der Verteidigungsminister Mattis, der ist weg mittlerweile, der ist gegangen. Der Nachfolger, der nur ein Interimschef war, der hat auch gerade wieder zurückgezogen. Also der Posten, der ist mehr oder weniger vakant. Ein ehemaliger Drei-Sterne-General sagte neulich, Trump hört einfach auch auf zu wenig Experten und dafür zu viele Freunde, Politiker und Talkshow-Hosts. Das ist sein Problem. Wahrscheinlich ist momentan das Einzige, was zwischen der militärischen Konfrontation steht, derzeit noch Trumps Instinkt. Er schreckt tatsächlich vor einem Krieg zurück. Den Eindruck muss man haben. Tja, und wenn das wirklich die letzte Sicherheitslinie ist, ist das ja auch nicht gerade beruhigend.
Muss ich gerade sagen, kein sehr beruhigender Gedanke. Stillstand im Europäischen Rat, Stillstand aber auch im Europäischen Parlament, wenn es um die Spitzenjobs in Brüssel geht. Parlamentspräsident, Außenminister, Ratspräsident und vor allem um die Frage, wer soll nächster Präsident oder nächste Präsidentin der EU-Kommission werden. Seit der Europawahl verhandeln im Parlament Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale über das Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre. An der Spitze der Kommission umsetzen soll es dann einer der Spitzenkandidaten. Aber eine Einigung? Nicht in Sicht. Das gilt auch für die andere Seite, für den Rat der Staats- und Regierungschefs. Auch in dieser Runde nach dem Sondergipfel keine Einigung darauf, wer dem Parlament für den Posten an der Spitze der Kommission vorgeschlagen werden soll. Wer also kann den gordischen Knoten in diesem Personalpoker zerschlagen und wie? Darüber können wir jetzt mit Peter Kapern in Brüssel reden. Grüß dich, Peter.
Hallo Jasper.
Sehe ich das richtig? Im Moment gibt es so etwas wie eine Blockade auf beiden Seiten. Ist das der Stand der Dinge?
Ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. Ich komme gerade aus der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin hier. Das war ihre zweite. Sie hat ja in der vergangenen Nacht schon mal ein kurzes Statement abgegeben. Und beide Male komme ich eigentlich mit demselben Resultat aus diesen Pressebegegnungen mit der Kanzlerin, nämlich mit der Erkenntnis, dass Manfred Weber eigentlich keine Chance mehr hat, Kommissionspräsident zu werden. Die Kanzlerin hat in diesen Pressegesprächen mehrfach von Journalisten sozusagen die Gelegenheit eingeräumt bekommen, sich nochmal zu Manfred Weber als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei zu bekennen und zu sagen, dass sie weiter für ihn kämpft. Sie hat dies unterlassen und sie hat sogar noch mehr getan. Sie hat gerade gesagt, unter Berufung auf den Ratspräsidenten Donald Tusk, der habe nun den Regierungschefs eindeutig mitgeteilt, dass es im Parlament keine Mehrheit für irgendeinen der Spitzenkandidaten gibt. So, und dann stellt sich die Frage, ist das ein vorläufiger Befund? Kann sich daran noch was ändern? Kann das nochmal in Bewegung kommen? Denn noch nicht alle wollen sich damit zufrieden geben. Und dann hat sie dezidiert hinzugefügt, ich glaube nicht, dass sich daran noch einmal etwas ändert. So, damit sind die Spitzenkandidaten eigentlich gesammelt aus dem Rennen. Und jetzt fängt die Suche völlig von vorne an, auf völlig neue oder völlig andere Art und Weise. Und das ist eben keine neue Art und Weise, sondern es ist die ganz alte Art und Weise, so wie die Regierungschefs das früher gemacht haben, wenn sie sich in die Hinterzimmer gesetzt haben und ausgekungelt haben, wer was werden soll.
Alles, was du jetzt erzählst, klingt ja danach, als sei ein großer Plan damit gescheitert. Der Plan nämlich des Parlaments mit dem Gewicht und dem Ergebnis der Europawahl im Rücken zu sagen, wir beharren auf dem System der Spitzenkandidaten. Nur ein Spitzenkandidat soll und wird nächster Kommissionspräsident werden. Schließlich müssen wir am Ende mit Mehrheit für ihn stimmen. Überlegt euch also gut, wen ihr vorschlagt. Und dann gab es Verhandlungen im Parlament darüber im Lichte des Ergebnisses der Europawahl. Und es gab, Überraschung, kein Ergebnis. Jedenfalls keine Mehrheit für Manfred Weber, der so gerne Kommissionspräsident werden müsste. Wo ist diese Einigung geblieben? Woran ist sie gescheitert?
Also es gibt, das habe ich eben angedeutet, noch ein paar Politiker hier in Brüssel, die das Rennen noch nicht ganz aufgeben wollen. Elner Brok beispielsweise, der sagt, das ist jetzt der Tag, an dem das Europaparlament seine Selbstbehauptung zeigen muss und zeigen muss, dass es institutionell sich gegen den Rat, die Versammlung der Staats- und Regierungschefs durchsetzen will, indem sie sich jetzt alle versammeln hinter einem Kandidaten und quasi dem Rat diktieren, dass dieser der Kommissionspräsident werden soll. Elmar Brok meinte meinten damit natürlich Manfred Weber. Auch aus den Reihen der Grünen hört man noch Stellungnahmen, die sagen, nee, unsere Gespräche sind doch noch gar nicht fruchtlos zu Ende gegangen. Wir sind auf ganz gutem Weg und bis Dienstag können wir ein Arbeitsprogramm für die nächste Kommission entwickeln, hinter dem sich da möglicherweise doch alle proeuropäischen Fraktionen versammeln können. Und auf der Grundlage könne man dann ja vielleicht doch noch mal gucken, ob man sich nicht hinter einer Person für diesen Posten versammeln kann, hinter einem der Spitzenkandidaten. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, nachdem sich die Kanzlerin und andere Regierungschefs hier, Emmanuel Macron allen voran, so apodiktisch festgelegt haben, dass diese Geschichte mit den Spitzenkandidaten dieses Mal nicht laufen wird. Ich glaube nicht, dass da das Europaparlament noch mal ein Bein an die Erde bekommt, weil nämlich das Problem das Europaparlament selbst ist. Man darf ja nicht vergessen, die haben einen ungeheuren Machtanspruch formuliert, indem sie gesagt haben, die entscheidende Instanz bei der Personalauswahl, bei der Besetzung des wichtigsten Postens, das ist das Europaparlament, nicht die Regierungschefs. Das war der Machtanspruch. Sie haben gesagt, wir setzen uns zusammen, wir diskutieren, was wir inhaltlich wollen und dann schauen wir, welcher Person wir am ehesten zutrauen, dies dann auch als Kommissionspräsident durchzusetzen. So, was ist in Wahrheit passiert? In Wahrheit ist passiert, dass die Sozialdemokraten eine neue Fraktionschefin haben, eine Spanierin, Garcia Perez heißt sie, die ganz offensichtlich am Telefondraht des sozialdemokratischen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hängt, der ihr durchtelefoniert, dass sie da keinesfalls auf die EVP zuzugehen hat, weil Sánchez gemeinsam mit Macron den Plan verfolgt, die Vormachtstellung der Europäischen Volkspartei, der Christdemokraten, zu brechen. Das ist das oberste Ziel und deswegen keine Verständigungsbereitschaft. Und in der neuen Renew Europe-Fraktion, dem Zusammenschluss der Liberalen und der Macronistas aus Frankreich, also der Renaissance-Abgeordneten aus Frankreich von Emmanuel Macron, da läuft das ganz genauso. Auch da wird das Interesse dieser Parteifamilie höher veranschlagt als das institutionelle Interesse des Europaparlaments, sodass das Europaparlament selbst A. den Anspruch gestellt hat, die mächtigste Institution in Europa zu sein und B. dabei versagt hat, diesen Anspruch auch in die Tat umzusetzen.
Kann es sein, dass sich die Abgeordneten im Parlament auch zeitlich vielleicht verkalkuliert haben, dass sie sich darauf verlassen haben, dass die Staats- und Regierungschefs jetzt ja wie immer oder wie gewohnt immer noch eine Weile daran rumüberlegen und dass man noch Zeit hat, sich hinter den Kulissen im Parlament zu verständigen, um am Ende dann doch sich auf einen Kandidaten zu vereinigen? Oder haben die sehenden Auges diesen Machtanspruch vertändelt?
Ich glaube, die haben sich sehenden Auges, jedenfalls entscheidende Teile des Europaparlaments, sehenden Auges dafür entschieden, ihr Parteifamilieninteresse höher zu veranschlagen als das Interesse, als Europaabgeordnete eine größere Rolle auf europapolitischer Bühne zu spielen. Ich glaube, das war der Ausschlag. Über den zeitlichen Ablauf kann es eigentlich keine großen Irrtümer gegeben haben, weil am 2. Juli die konstituierende Sitzung des Europaparlaments ist. Dann muss ein Parlamentspräsident gewählt werden. Und dieser Parlamentspräsident ist eines der Mosaiksteinchen aus diesem Personalpaket, das da geschnürt werden muss. Und deswegen ist es kaum vorstellbar, dass man erstmal nur einen Parlamentspräsidenten wählt, ohne dass das Einfluss auf die anderen Posten hat, weil die ja symmetrisch aufgeteilt werden müssen auf die Parteifamilien, auf die Regionen. Und das kann also nicht gelingen, indem man sozusagen dieses Paket kleiner macht, indem man sagt, der Parlamentspräsident spielt da jetzt mal keine Rolle. Also die wussten Deadline, 2. Juli, trotzdem sind sie nicht zu Potte gekommen. Ein großes Versäumnis, wie ich finde. Das ist erschwert worden dadurch, dass zwei Fraktionen erst seit drei Tagen handlungsfähig sind, dadurch, dass sie neue Fraktionsführungen haben. Aber diese Fraktionsführungen waren eigentlich nur die Vollzugsgehilfen, politisch betrachtet nur die Vollzugsgehilfen ihrer Ministerpräsidenten in Spanien und Frankreich und haben dann gewissermaßen genau das Ergebnis erzeugt, das jetzt hier vorliegt. Die Gespräche im Europaparlament gehen weiter. Man wird sich weiter treffen. Es gibt noch Abgeordnete wie Elmar Brok und Reinhard Bütikofer, die noch nicht alles verloren geben wollen und die sagen, nein, wenn wir bis Dienstagabend noch unser Arbeitsprogramm zusammenbekommen und uns dann darauf verständigen, wer denn der Kommissionspräsident werden soll, dann können wir dem Rat immer noch diktieren, was er zu machen hat. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das jetzt nach der so deutlichen Festlegung von Emmanuel Macron und Angela Merkel noch gelingen kann.
Dieser Zug ist also abgefahren und wir können schon darauf setzen, dass es danach das große Geschrei unter den Parlamentariern geben wird, wie die Staats- und Regierungschefs sie so übers Ohr hauen können, oder?
Ja, ist das nicht verrückt? Das eigene Versagen würde dann damit nur kaschiert werden. Sie haben sozusagen dem Rat die Vorlage dafür gegeben, wieder zu den alten Methoden der Personalinstallierung zurückzukehren, dass die sich jetzt hinsetzen hinter verschlossenen Türen und dann werden Namen in den Raum geworfen und dann fängt dieses elende Ritual an, dass die eine Parteienfamilie den stärksten Kandidaten der jeweils anderen Parteienfamilie auf alle Fälle aus dem Weg räumt, weil sie nicht wollen, dass wenn diese Parteifamilie schon einen Posten kriegt, dass das dann auch noch eine gute Person ist, die da sitzt, sodass man, dann beginnt so eine Art Spirale abwärts und am Ende haben wir dann Führungspersonal in der Europäischen Union, über das wir uns dann einfach nur die Haare raufen, weil sie ja der kleinste gemeinsame Nenner war, auf den man sich verständigen konnte.
Ist das für dich der größte, der schwerwiegendste Nachteil dieser jetzt wieder neuen, ursprünglich alten Methode, das Führungspersonal in Brüssel auszuwählen?
Ja, natürlich. Das ist der größte Fehler. Und deswegen war es ja so ein kluger Schachzug im Zuge der Formulierung des Lissabon-Vertrags, diesen Passus in den Vertrag hineinzufügen, der es dem Parlament ermöglicht hat, über das Instrument des Spitzenkandidaten Leute zur Wahl zu stellen, dass die Europäer wissen, wer dorthin kommt, wenn sie ihr Kreuzchen hier oder da machen, dass sie selbst sich ein Bild machen können über die Qualitäten, was langfristig dazu führen sollte, dass wirklich starke Personen, gute Personen zur Wahl stehen. Aber das ist jetzt auf dem Weg zu dieser letzten Europawahl schon ja eigentlich auf Schwierigkeiten gestoßen. Ich erinnere mich daran, dass Emmanuel Macron im Februar letzten Jahres eine Rede gehalten hat, in der er gesagt hat, die EVP ist eigentlich gar keine europafreundliche Partei, keine proeuropäische Partei mehr, weil sie ja solche Gestalten wie Viktor Orban in ihren Reihen hat. Das hat die EVP als Kampfansage Macrons verstanden. Da hat die EVP mitbekommen, dass Emmanuel Macron nicht nur ein ambitionierter französischer Staatspräsident ist, sondern auch ein Parteipolitiker, der EVP die Machtbasis entziehen will. So, dann kam Macron mit dem Vorschlag transnationaler Listen, eine ideale Ergänzung zum Spitzenkandidaten. Was hat die EVP gemacht, unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Sie hat verhindert, dass es diese transnationalen Listen gibt. So, und die Rache, die hat Emmanuel Macron nun kalt genossen, als er da sich durchgesetzt hat und sozusagen Manfred Weber demontiert hat als potenziellen Kommissionspräsidenten.
Und wenn der Rat jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, einigermaßen jedenfalls Spielraum hat, wenn nicht freie Hand. Was für ein Personaltableau könnte dann am Ende stehen? Da sind ja schon ein paar Namen im Umlauf. Müssen wir uns jetzt mit ganz neuen Namen wieder beschäftigen?
Ja. Das Spiel fängt jetzt völlig von vorne an. Also ich glaube, dass die EVP jetzt, nachdem ihr Spitzenkandidat Weber abgeräumt worden ist, dass sie jetzt vor allem darauf bestehen wird, dass sie auf jeden Fall den Kommissionspräsidenten stellt und dass sie ihn eigenmächtig stellt, dass alle EVP-Politiker, die beispielsweise Emmanuel Macron in den letzten Wochen ins Gespräch gebracht hat, ausgeschlossen sind. Also beispielsweise Michel Barnier. Die EVP wird niemals jetzt mehr für Michel Barnier stimmen, weil dies eben ein Vorschlag von Emmanuel Macron war. Und weil dies ein Franzose ist. Und dieser Erfolg würde jetzt Emmanuel Macron, dem liberalen Parteipolitiker, nicht gegönnt werden. Also schauen wir mal nach Kroatien. Plenković, Ministerpräsident. Schauen wir nach Irland. Varadkar, Ministerpräsident. Junge, aufstrebende, konservative Regierungschefs. Ich glaube, das ist so die Liga, auf die wir jetzt gucken müssen. Mich würde nicht überraschen, wenn der nächste Kommissionspräsident aus Irland oder Kroatien käme.
Und wird das oder muss das gar am Ende ein Schaden sein?
Es ist ein Schaden, weil in diesem Instrument des Spitzenkandidaten eine Demokratisierung und Parlamentarisierung des Europabetriebs gesteckt hat. Ich sage nicht, dass der nächste Kommissionspräsident jetzt unbedingt ein Totalausfall werden muss. Vielleicht entwickelt sich Leo Varadkar zu einem selbstbewussten Kommissionspräsidenten, der denjenigen, die ihn auf diesen Posten gebracht hat, auch bei Gelegenheit widerspricht. Was die natürlich gar nicht gerne sehen. Mal schauen, mal abwarten. Aber wenn dieses Instrument des Spitzenkandidats jetzt dem Parlament aus der Hand geschlagen wird, dann heißt das, dass wieder ein größerer Batzen der Gestaltungsmacht bei den nationalen Regierungen liegt und weniger bei den Gemeinschaftsinstitutionen, die eigentlich doch mehr Transparenz, mehr Demokratie auf der europäischen Ebene versprechen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 21. Juni 2019, wobei Ein Gedanke vom Außenpolitik-Experten Josef Brammel zur Entwicklung in der internationalen Politik lässt mich einfach nicht mehr los. Den gibt es jetzt deshalb noch als quasi Nachschlag zum Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.
Trump lebt nicht in der regelbasierten Weltordnung. Er lebt in einer Welt, in der das Recht des Militärs Stärkeren gilt. Und in dieser Welt leben übrigens auch die Russen und die Chinesen. Nur die Europäer meinen immer noch, dass das Recht der Gänse dann auch für die Füchse, Löwen und andere wilde Tiere gilt.